Mir kennt das Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das kommt aus einer Zeit, wo es noch Schläge gegeben hat, wenn ein Kind nicht richtig zugelassen hat und auch nicht gefolgt hat. Heute gibt es wegen dem keine Schläge mehr. Aber es kann eben doch Konsequenzen haben, wenn jemand nicht richtig zulässt. Schon für ein kleines Kind ist es doch einfach wichtig, dass es die Eltern zulassen, wenn sie etwas sagen. Sonst kann es etwas ganz Wichtiges verpassen. Wenn Mutter zum Beispiel am Kind einbläut, es müsse zuerst schauen, ob sie in das Auto kommen, bevor es auf die Straße rausläuft, dann kann das sehr gefährlich werden, wenn sich es nicht daran haltet. Wenn in der Schule nicht lehrt aufpassen und einfach am Lehrer nicht zulassen, der kommt mit der Zeit nicht mehr mit. Das, was man in der Schulzeit verpasst, das kann man vielleicht nachholen, wenn man erwachsen ist, so auf dem zweiten Bildungsweg. Aber es gibt Informationen, die so wichtig sind, dass man es einfach nicht verpassen darf. Es geht um die Informationen, die wir uns selber die Zukunft verderben, wenn wir es einfach ignorieren, wenn wir einfach nicht zulassen wollen. Und das sind die Informationen, die von Gott kommen. Gott hat uns ein Buch schreiben lassen. Bibel. Und darin teilt er uns mit, in was für einer Situation wir Menschen auf dieser Welt leben. Dass es einen Gott gibt, der über allem steht. Und was der Gott von uns Menschen erwartet. Und um was es eigentlich geht im Leben. In der Bibel gibt uns Gott seinen Plan mit dieser Welt bekannt. Und auf den Plan von Gott zu hören, ist jetzt einfach mal überlebenswichtig für jemanden, der die Ewigkeiten einmal im Himmel verbringen will. Auf Gott zu hören, das ist etwas, was man lernen kann und was man aber auch muss lernen. Noch bevor Saul der erste König geworden ist in Israel, ist der Eli der Führer im Land. Er war zugleich der hohe Priester und Richter im Land Israel. In dieser Zeit, so ungefähr 1100 vor Christus, ist vieles falsch gelaufen zu Israel. Die Israeliten haben sich immer mehr vermischt mit der einheimischen Bevölkerung und haben immer mehr angefangen, die heidnischen Götzen zu verehren. Und gleichzeitig haben sie am lebendigen Gott immer mehr auf den Rücken zugekehrt. Der Hohepriester Eli wäre eigentlich für das geistliche Leben im Land Israel verantwortlich gewesen. Er war aber schon alt und war schon über 4 Jahrzehnte im Amt. Und jetzt wären eigentlich seine Söhne dran gewesen, seine Nachfolge anzutreten. Aber am Eli ist es nicht gelungen, seine Söhne so zu erziehen, dass sie die Nachfolge hätten können übernehmen. Sie sind verkehrt rausgekommen und haben sich immer wieder schwer gegen Gott versündigt. Und was hat der Eli da dabei gemacht? Er hat einfach tatenlos zugeschaut. Der Eli hat auch nichts unternommen, um die Israeliten vom Götzendienst abzuhalten und sie wieder zurück zum lebendigen Gott zu führen. Er selber ist lau und träge geworden in seinem Glaubensleben. Und so ist auch der Eli selber vor Gott schuldig geworden. Und da hat Gott am Eli durch einen Propheten ausrichten lassen, dass er ihm das hohe Priesteramt wegnehmen will und einen anderen in das Amt einsetzen will. Gott hat gesehen, dass es mit dem Volk Israel immer mehr bergab geht. Und er hat schon lange angefangen, einen Nachfolger für das Amt des hohen Priesters vorzubereiten. Und das ist so gegangen, wir kennen, oder viele kennen sicher die Geschichte von der Hanna. Die Hanna, die Frau des Elkana, hat furchtbar darunter gelitten, dass sie kein Kind bekommen hat. Sie hat als unfruchtbar geholt. Und das war zu selber Zeit eine grosse Schande. Dann hat Gott ihr Leid geklagt und hat ihn angefleht, er soll ihr doch einen Sohn schenken. Sie hat dann Gott sogar versprochen, dass sie den Sohn ihm zur Verfügung stellen will. Das heisst, sie war bereit, ihren Sohn zu einem Diener im Tempel ausbilden zu lassen. Sie hat Gott versprochen, sie wäre bereit, ihren Sohn für eine geistliche Laufbahn herzugeben. Und man wüsste, das Wunder ist passiert, Hanna ist schwanger geworden und hat einen Sohn geboren. Sie hat den Sohn Samuel getauft. Sobald der Samuel etwa dreijährig war, hat Hanna den Samuel genommen und hat ihn auf Silo in den Tempel gebracht. Hat ihn dort am Eli, am Hohepriester, übergeben. Städtli Silo war hier das geistliche Zentrum im Land. Und dort ist jetzt der Samuel aufgewachsen. Der Eli hat ihn zu einem Diener im Tempel ausgebildet. Der Samuel war noch ein Bub, wo Gott einmal mitten in der Nacht zu ihm wollte reden. Und das ist so gegangen. Wir lesen das im 1. Samuel, Kapitel 3, in den Vers 1 bis 8. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das heisst, Gott hat gar nicht mehr zum Hohepriester und gar nicht mehr zum Volk Israel geredet. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Es sind zwei Sachen, die mir hier speziell auffallen. Auf der einen Seite staune ich darüber, wie viel Geduld das Gott hat. Dass er dreimal Samuel ruft bei seinem Namen und später sogar noch ein viertes Mal. Und auf der anderen Seite finde ich es schon sehr eigenartig, dass Samuel das Reden von Gott mit der Stimme von Eli verwechselt hat. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es unheimlich eindrücklich müsse sein, wenn Gott akustisch zu einem Menschen redet. Das müsse doch tönen wie das Donnern in einem Gewitter. So laut und durchdringend, dass einem das durch Mark und Bein geht. Dass einem Knie weich werden und dass man von lauter Schreck keinen Ton mehr rausbringt. So habe ich mir das vorgestellt, wenn Gott akustisch zu einem redet. So wie der Samuel auf das Rufen reagiert, muss man aber annehmen, dass die Stimme von Gott sehr menschlich tönt hat. Sonst hätte er das nicht verwechselt mit dem Rufen von Eli. Gott ruft da am Samuel ein paar Mal und wartet dann ganz ruhig ab, bis er beim Eli war, wieder zurückgekommen ist. Und der Eli erklärt ihm jedes Mal, dass er ihm nicht gerufen hätte. Und das zeigt uns ganz deutlich, wie viel Geduld das Gott mit uns hat. Und es zeigt auch, wie viel Zeit das er hat, dass er jedem einzelnen Mensch nachgehen kann. Gott wartet also ganz geduldig ab, bis der Eli endlich begriffen hat, was da los ist. Und jetzt erklärt der Eli am Samuel, dass es Gott selber müsse sein, der zu ihm reden will. Die paar wenigen Vers, die machen so deutlich, dass man es hören auf Gott kann lehren, aber dass man es eben auch muss lehren. Dass Gott auch heute noch akustisch zu uns Menschen redet, das kommt zwar vor, ist aber wahrscheinlich eher selten. Also ich persönlich kann Gott noch nie akustisch gehört reden. Und trotzdem kann ich sagen, dass Gott schon jemandem mal zu mir ganz deutlich geredet hat. Zum Beispiel redet er zu mir, wenn ich in der Bibel lese oder auch zum Beispiel, wenn ich im Gottesdienst sitze und der Predigt zuhöre. In solchen Situationen komme ich öfter mal eine Antwort über auf Fragen, die mich schon längere Zeit beschäftigt haben. Aber manchmal ins Reden von Gott eben auch ganz leisliche Stimmen, die sich so wie in meine Gedanken einmischen. Mehr ein Eindruck oder eine Idee, die mich nachher nicht mehr Ruhe lässt, die mich weiter beschäftigt. Und doch so leislich, dass es schnell passieren kann, dass ich die Stimme einfach so überhöre und dann so auf die Seite schiebe. So ein Flüstern von Gott, das kann untergehen, wenn ich im Alltag eigentlich gar nie mehr zur Ruhe komme. Von lauter Stress nie mehr zur Ruhe komme. Wir müssen versuchen, ruhige Zeiten im Tagesablauf einzuplanen, dass man eben von lauter Stress das Reden von Gott nicht überhört. Gott redet vor allem dann zu uns, wenn wir uns ganz bewusst auch Zeit nehmen für ihn. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Und mir persönlich hilft da vor allem das Lesen der Bibel und das Reden mit Gott, das Gebet. Jetzt, wieso redet Gott in unserem Predigtext mit dem kleinen Bub Samuel und nicht mit dem Eli? Ich meine, er ist ja der Hohepriester. Der Grund liegt wahrscheinlich im Verhalten vom Eli. Der Eli hat als Hohepriester, als Vater, als Führungsperson im Land Israel versagt. Er hat das selber zwar eingesehen, hat aber die gestörte Beziehung zu Gott nie in Ordnung gebracht. Er hat sein Versagen von Gott nie bekannt und hat nicht um Vergebung gebeten. Und wegen seinem Verhalten hat Gott sich von ihm zurückgezogen und hat gar nicht mehr zu ihm geredet. Und Gott hat beschlossen, darum einen anderen als Hohepriester im Land Israel einzusetzen. Und jetzt, in dieser Nacht, wo Gott sich beim Samuel gemolden hat und ihm gerufen hat, jetzt, wo Gott zum Samuel hat wollen reden, ist für den Eli vermutlich gerade klar gewesen, was es geschlagen hat. Er hat gewusst, dass jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt da ist, wo er in seinem Amt abgelöst wird. Und hat auch gemerkt, dass ziemlich sicher der Samuel jetzt als sein Nachfolger eingesetzt wird. Obwohl der noch ein Bub war. Und ich muss schon sagen, ich finde es eigentlich grossartig, wie der Eli in dieser Situation reagiert. Er hätte ja können versuchen, mit allen Mitteln sich dagegen zu wehren, dass er sein Amt hätte müssen hergeben. Der Eli ist aber in dieser Situation nicht gegen Gott aufgestanden, hat sich nicht gewehrt gegen das, was Gott im Sinn hat. Im Gegenteil. Er hat jetzt am Samuel den entscheidenden Tipp gegeben, was er machen muss, dass er aufs Reden von Gott hören kann. Und was der Eli am Samuel dafür einen Rat gegeben hat, das lesen wir in unserem Text im Vers 9. Er hat zu ihm gesagt: Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Was ist echt dem kleinen Bub durch den Kopf gegangen, wo ihn der Eli mit dieser Anweisung wieder zurück ins Bett geschickt hat? Also ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich Herzklopfen bis zum Hals gegangen. Ich hätte nicht mehr klar können denken. Wenn ich gewusst hätte, dass Gott, sobald ich wieder im Bett liege, zu mir reden will, dann hätte ich garantiert nicht mehr einschlafen können. Der Samuel hat gefolgt. Er hat genau das gemacht, was der Eli ihm gesagt hat. Er ist zurück ins Bett gelegen und eben wahrscheinlich ist mit offenen Augen im Bett gelegen und hat jederzeit erwartet, dass Gott wieder ihm könnte rufen. Und vermutlich ist es auch nicht lang gegangen, bis Gott ihn wieder beim Namen gerufen hat. Und gerufen hat: Samuel, Samuel. Und jetzt hat der Samuel genau das gemacht, was der Eli ihm gesagt hat. Er hat geantwortet: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Aus diesen paar einfachen Wörtern können wir ein paar wichtige Lehren ziehen, wenn es eben darum geht, wie wir auf Gott richtig hören können. Sie zeigen, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen, dass wir sein Reden verstehen. Und die paar wenigen Worte, die zeigen, wie wichtig das ist, dass wir Gott in der richtigen Haltung begegnen. Nur dann können wir sein Reden auch wirklich verstehen. Die beiden Worte «Rede, Herr», die drücken aus, dass wir ganz bewusst damit rechnen sollen. Dass wir es sogar erwarten sollen, dass Gott zu uns redet. Der Gott ist ein Gott der Kommunikation. Er hat uns ein ganzes Buch schreiben lassen, wo er zu uns redet. Er will, dass wir das Reden hören. Und für das, dass wir das verstehen, dass wir das aufnehmen können, braucht es nötige Interessen an Gott. Und einfach genügend Ruhe, dass wir überhaupt können zuhören können. Wer immer umeinander stresst, den ganzen Tag, von morgen früh bis abends spät, der hat keine Chance, dass er auf Gott hören kann. In meinen Augen gibt es für uns Menschen nämlich fast nichts Wichtigeres im Leben, als dass wir den Plan von Gott mit unserer Welt kennen. Auf über 1000 Seiten können wir mit der Bibel anlesen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und auf dieser Seite ist der sogenannte Heilsplan beschrieben. Das ist der Rettungsplan für die ganze Welt. Im Alten und im Neuen Testament wird uns erklärt, in was für einer Situation wir Menschen hier auf dieser Welt leben. Und es steht ganz klar, dass jeder Mensch von seiner Schuld muss erlöst werden, wenn er die Ewigkeit mal will, im Himmel verbringen. In der Bibel können wir erkennen, mit was für einem reinen, guten, allmächtigen und heiligen Gott, dass wir es zu tun haben. Und gleichzeitig müssen wir selber einsehen, dass wir Menschen keine Chance haben, dass wir aus eigener Kraft so leben können, dass wir nur schon in der Nähe von dem heiligen, allmächtigen Gott könnten geduldet werden. Keine Chance. Wir alle sind darum nicht besser dran als der hohe Priester Eli, der in seinem Amt versagt hat und Gott gegenüber schuldig geworden sind. Und diese Schuld von Gott, die führt in den Tod. Genau so steht es im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Dort steht kurz und bündig: Denn der Sünde Sold ist der Tod. Oder besser verständlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heisst, mit dem Tod ist gemeint, dass jede Sünde zur Folge hat, dass wir die Ewigkeit einmal getrennt von Gott verbringen müssen. Aber ich bin so froh, dass der Vers 23 einen zweiten Teil hat. Der geht ganz anders weiter. Dort steht: Die Gabe Gottes, also das Geschenk von Gott, das er uns macht, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Sohn. Ja, was? Jetzt habe ich etwas Falsches gelesen. Unserem Herrn. Klar. Es gehört zum Rettungsplan von Gott, dass er uns Menschen aus dieser tödlichen Sackgasse rausgerettet hat. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Retter auf die Erde geschickt. Jesus selber war unschuldig. Das heisst, er hat gegen kein einziges Gesetz von Gott verstoßen und ist trotzdem wie der grösste Verbrecher zum Tod verurteilt und hingerichtet worden. Er hat das zugelassen und hat damit die Strafe für unsere Schuld gezahlt. Das ist unglaublich. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Todesstrafe auf sich selber genommen, die wir Menschen verdient hätten. Und auf das stellvertretende Opfer kann sich seither jeder Mensch berufen. Jeder, der in dem Sinn an Jesus glaubt, wird gerettet. Jetzt, was heisst das, an Jesus glauben? An Jesus glauben, das bedeutet mehr, als dass wir einfach so daran glauben, dass der Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren mal auf der Erde gelebt hat und ein vorbildlicher Mensch war. Nein, an Jesus glauben heisst, dass man auf das, was Jesus für uns persönlich tun hat, mit unserem Leben reagiert. Das heisst, dass wir unsere Sünden einsehen müssen, sie zugeben, sie bereuen und Jesus um Vergebung bitten. Und das heisst dann aber auch, dass wir dann können davon ausgehen, dass Jesus alle unsere Schuld vergeben hat. Wir sind dann Gott gegenüber gerechtfertigt und gerettet. Und im Blick aufs ewige Leben ist es darum überlebenswichtig, dass man auf diesen Rettungsplan hört und den Rettungsplan auch für uns persönlich in Anspruch nimmt. Gott hat aber nicht nur einen allgemeinen Plan mit der Menschheit, sondern auch ganz einen persönlichen Plan für jeden einzelnen Mensch. Und darum ist es doch so wichtig, dass jeder von uns, wir alle zusammen, mit Gott im Gespräch bleiben. Mich interessiert es, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich will, dass er mein Leben eingreift und mich aktiv führt. Und darum bete ich zu Gott und versuche, in jede Situation mit einzubeziehen. Er soll überall dort dabei sein, wo ich Entscheidungen fälle. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Reden von Gott verstehen. Und das ist etwas, das nicht einfach so vor einem selber geht. Das muss man lernen. Aber man kann das lernen. Schauen wir weiter, was in dieser Antwort von Samuel steckt, wo er zu Gott gesagt hat: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir da im Kontakt mit dem Herr stehen. Und da geht es nicht um einen lieben Gott im Sinn von einem alten, gutmütigen Papperi mit langen, weissen Haaren. Der Herr ist nicht irgendjemand, sondern der unendlich grosse, allmächtige Gott. Der Schöpfer ist vom ganzen Universum. Der bestimmt, was gilt und auch die Macht hat, das durchzuführen, was er vorausgesagt hat. Der die Macht hat, seine Pläne durchzusetzen. Und darum ist da eine gewisse Ehrfurcht am Platz, wenn man sagt, rede Herr. Der Schluss von dem Satz deutet auch an, in was für eine Haltung, dass wir zu Gott kommen sollen. Denn dein Knecht hört. Uns Menschen begegnen Gott nie auf Augenhöhe. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind völlig auf ihn angewiesen. Wir sind total abhängig von ihm. Wenn er sich mit uns einlädt und zu uns redet, dann buckt er sich ganz tief zu uns ab. Es ist wie das Verhältnis vom König zu seinem Knecht. Egal, ob wir jetzt in der Bibel lesen oder ob wir im Gottesdienst eine Predigt zuhören oder ob wir im Gebet versuchen, auf die Stimme von Gott zu hören, es geht immer ums Gleiche. Wir dürfen wissen und erwarten, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der zu uns reden will. Und dabei ist es wichtig, dass wir die richtige Haltung zu dem Gott kommen. Nämlich in der Haltung von einem Knecht, der sich total bewusst ist, dass er auf das Reden von seinem Herr angewiesen ist. Ich nehme an, dass man da in Embrach den Armin Mauerhofer auch einigermaßen kennt. Er ist für mich eine der grossen Persönlichkeiten in der FEG Schweiz. Er hat sehr viel zu tun für den Gemeindebund. Und der Armin war einmal Teenager. Und als Teenager ist der Armin Sonntag für Sonntag im Gottesdienst gesessen und hat es ziemlich langweilig gefunden. Und das hat an seiner Tante geklagt, wo sie mal auf Besuch gekommen ist. Es ist immer so langweilig im Gottesdienst. Und er hat ihm Tante erklärt, ja, sie macht es halt immer so, dass sie vor jedem Gottesdienst betet und Gott darum bittet, dass er ihr hilft, dass sie das Wesentliche gehört und nicht verpasst. Und sie hat zum Armin gesagt, er soll es doch gleich machen wie der Samuel in der Bibel. Der Samuel, der hätte betet und hätte gesagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und sie hat ihm geraten, er soll es doch auch so machen. Das hat Armin beschäftigt. Und er hat sich gefragt, ob da etwas könnte dran sein. Dann ist wieder Sonntag geworden und der Pfarrer hat mit der Predigt angefangen. Und es war langweilig wie immer. Plötzlich hat der Pfarrer mitten in der Predigt gestockt und hat gesagt, er fühle sich dazu gedrängt, folgenden Satz zu sagen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Dann hat er eine kurze Pause gemacht. Er hat es nochmal wiederholt. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Dann hat er mit der Predigt weitergemacht. Wir können uns vorstellen, wie das der Armin aufgeschreckt hat. Das Erlebnis hat sein Leben in ganz neue Bahnen gelenkt. Von da ist er mit einer neuen Einstellung und voller Erwartung im Gottesdienst gesessen und hat aufgepasst. Gott hat von da zum Armin geredet und der Armin hat gelernt, auf Gott zu hören. Zuerst ist er Primarlehrer geworden und dann hat er noch Theologie studiert. Anschließend hat er den Doktor gemacht und ist heute noch als Pfarrer in der FG Zürich Drittligasse im Einsatz. Obwohl er schon über 70 ist, hat er auch heute immer noch ein paar Vorlesungen als Professor an der Theologischen Hochschule in Basel. Und diese Karriere, die wäre nicht möglich gewesen, wenn der Armin nicht gelehrt hätte, auf Gott zu hören. Gehen wir wieder zurück zu der Geschichte mit dem Samuel und hören mal, was Gott denn eigentlich in dieser Nacht am Samuel hat wollen sagen. Und da steht in den Vers 11 bis 15. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Und darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat an die Türen auf vom Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Was Gott da Samuel gesagt hat, das war schon gerade ein bisschen heavy für den Bub. Gott kündigt Samuel den Untergang von Eli und seiner Familie an. Und damit legt er dem Bub eine riesige Last auf. Kein Wunder, dass Samuel Angst hatte. Er hat ganz genau gewusst, dass Eli dann am Morgen als erstes zu ihm kommt und will wissen, was Gott dann zu ihm gesagt hat. Und das hat ihm Angst gemacht. Ich glaube, dass er für den Rest der Nacht kein Auge mehr zugetan hat. Was Gott da am Samuel angesagt hat, ist kurze Zeit später genau so eingetroffen. Die Philister haben mit Israel einen Krieg angefangen und haben das Volk Israel in einer Schlacht geschlagen. Die Philister haben am Volk Israel ihr heiligste, wertvollste Bundeslade gestohlen. In dieser Schlacht sind beide Söhne vom Eli ums Leben gekommen. Und als Eli das vernahm, hat er den Schlag getroffen. Er ist hinterstens vom Stuhl runtergefallen, hat das Knick gebrochen und war sofort tot. Seine Schwiegertochter hatte einen Schock gehabt, als sie gehört hat, dass die Schlacht verloren ist und dass ihr Mann in der Schlacht umgekommen ist. Es hat ihre Frühgeburt ausgelöst, wo sie daran gestorben ist. Das alles klingt furchtbar, schrecklich und das ist es auch. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der macht, was er voraussagt. Und es ist darum gut, wenn wir Gott ernst nehmen und alles dran setzen, gut auf ihn zu hören. Der Eli hat als Hohepriester versagt. Er hat das Reden von Gott nicht mehr gehört und hat nicht mehr der Führer von Israel sein. Gott hat Samuel, sogar da, wo er am Bub war, als Nachfolger vom Eli eingesetzt. Und Samuel hat von klein auf gelernt, Gott zu dienen. Er war im Gehorsam und hat darauf geachtet, dass seine Beziehung zu Gott stimmt. Und vor allem hat er gelernt, auf Gott zu hören. Und wie wichtig der Samuel für das Volk Israel geworden ist, das steht ganz am Schluss von dem Kapitel 3 in den letzten 3 Versen. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, vom Norden bis ins Süden, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien wieder zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Weil der Samuel gelehrt hat, auf Gott zu hören, ist er ein hoher Priester geworden, der fähig war, sein Volk zu führen. Was Gott ihm anvertraut hat, das hat er an sein Volk weitergegeben. Und alles, was Samuel hat dürfen ankündigen von Gott weitergeben, alles das ist genau so eingetroffen. Samuel war darum nicht nur ein hoher Priester, sondern auch ein Prophet. Und weil er eine Respektsperson war, war er gerade auch noch Richter im Land. Es ist der Samuel gsi, wo später der Saul zum ersten König von Israel hat können salben. Und später hat er auch den David zum König können berufen. Der David, der zum grössten und bedeutendsten König im Alten Testament geworden ist. Der Samuel ist der Priester gsi, wo ganz treu zu Gott gestanden ist. Er hat gelernt, auf Gott zu hören. Er hat Gott gedient. Und Gott hat den Dienst gesegnet. Und so ist der Samuel auch zum Segen für sein Volk geworden, weil er gelernt hat, auf Gott zu hören. Und bis heute, in der heutigen Zeit, ist er ein Vorbild für uns alle, wenn es darum geht, wie man richtig kann lernen, auf Gott zu hören. Amen. Ich tue noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Geschichte von Samuel und für alles, was wir daraus lernen können. Herr, du bist ein grossmächtiger Gott. Eigentlich fast unzugänglich für uns, aber du hast deinen Sohn auf der Erde gegeben, Jesus Christus. Er hat alles getan, dass wir die Beziehung zu dir wieder aufbauen dürfen, dass wir sie aufnehmen dürfen, dass wir dich verstehen können und dass du uns in der Liebe begegnen kannst. Und Herr, du bist ein Gott, der zu uns reden will, sonst hätten wir die Bibel nicht. Und du hast Lebenswichtiges weiterzugeben und ich will dich einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir das nicht verpassen, was du uns zu sagen hast, weil es geht ums Leben, ums ewige Leben. Hilf uns doch, dass wir das Sensorium haben, dass wir dich verstehen und dass du uns wichtig genug bist, dass wir auf dich hören wollen. Und dann hilf uns doch, dass wir durch das Hören so verändern, dass wir deine Kinder werden, die für dich unterwegs sind, die dich gross machen können, weil du verdienst es, dass man dich verehrt und anbetet. Du bist der alleinige, lebendige, allmächtige Gott und du stehst im Zentrum. Wir wollen dich loben und preisen, wie du verdienst. Amen.